Global gedacht, der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Global gedacht. Ich bin Christina und mit dabei ist auch wieder Rebecca. Wir freuen uns, dass ihr auch im neuen Jahr wieder mit dabei seid. Die heutige Folge wird etwas anders sein als die bisherigen. Es geht heute nämlich um Postkolonialismus. Weil das ein sehr umfangreiches Thema ist, geben Rebecca und ich am Anfang erstmal eine kurze Einführung. Wir werden euch erzählen, was Postkolonialismus ist, warum es das gibt und welche Facetten es hat. Im zweiten Teil der Folge werden wir dann darüber nochmal genauer mit Frau Dr. Brandstätter sprechen. Sie ist Dozentin für Ethnologie an der Uni in Mainz.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, Christina, aber in meiner Schulzeit war die deutsche Kolonialgeschichte nur eine Randnotiz im Geschichtsunterricht. Sowieso wurde Kolonialismus nicht sehr umfangreich gelehrt. Es hieß aber dann immer, die Briten und Franzosen seien ja viel schlimmer gewesen und wir haben eher über die Verfehlungen dieser Länder geredet. Aber die deutsche Kolonialgeschichte war zwar kürzer, aber nicht weniger schlimm.
Ja, da hast du recht. Das Deutsche Reich hatte nämlich bis zum Ersten Weltkrieg Kolonien in China, in Gebieten des Südpazifiks und in verschiedenen Teilen Afrikas. Diese Kolonien auf dem afrikanischen Kontinent waren Togo, Kamerun, Deutsch-Ostafrika, heutiges Tansania und Deutsch-Südwestafrika, was heute Namibia ist. Ein Beispiel dafür, dass die deutsche Kolonialgeschichte nicht so harmlos war, ist der Völkermord an den Herero und Nama im heutigen Namibia zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Dabei wurden von deutschen Kolonialisten etwa 40.000 bis 60.000 Herero und rund 10.000 Nama getötet.
So viel also erstmal zu Kolonialismus, über den wir auch nochmal sprechen wollten, um alle auf den gleichen Stand zu bringen. Was ist also Postkolonialismus? Wichtig ist erstmal, dass Postkolonialismus nicht als etwas verstanden werden kann, das nach dem Kolonialismus geschehen ist, sondern als eine Widerstandsform gegen die koloniale Herrschaft und ihre Konsequenzen. Das Präfix Post impliziert also, dass der Kolonialismus bis in die heutige Zeit Auswirkungen hat. Der Postkolonialismus bzw. die Postcolonial Studies, wie es in der Wissenschaft auch oft heißt, beschäftigen sich also mit dem kolonialen Erbe und den daraus resultierenden Auswirkungen und Problemen. Dabei geht es um Strukturen aus der Kolonialzeit, die bis in die Gegenwart Bestand haben und die kritisch betrachtet werden müssen. Die postkoloniale Theorie möchte außerdem zeigen, dass die Geschichte des Kolonialismus nicht nur eine Geschichte der Unterdrückung und Fremdherrschaft war, sondern auch eine des Widerstands.
WissenschaftlerInnen sind sich auch darüber einig, dass es nicht das eine richtige Verständnis von Postkolonialismus gibt. Es ist ein sehr unübersichtliches Feld mit vielen verschiedenen Theorien und Ausprägungen, die auch disziplinübergreifend sind. Also viele Wissenschaften haben postkolonialistische Ansätze und jetzt nicht nur Geschichte oder Ethnologie. Es ist aber auch wichtig klarzumachen, dass die postkoloniale Kritik je nach Ort und Region unterschiedlich ist, da die Menschen in verschiedenen Ländern und Regionen die Kolonisierung auf individuelle, in Anführungsstrichen, Art und Weise erlebt haben. Beispielsweise in Australien und Neuseeland ist es ja so, dass der Großteil der heutigen Bevölkerung von den ehemaligen Kolonisten abstammt. Das sorgt natürlich für ganz andere soziale und gesellschaftliche Probleme, als es in anderen Ländern, wie zum Beispiel Namibia, Länder des frankophonen Afrikas oder in Lateinamerika der Fall ist.
Das Thema Postkolonialismus fand erst Ende der 1990er Jahre in den deutschen Wissenschaften Anklang. Ein Grund dafür ist die, wie schon erwähnt, vergleichsweise kurze deutsche Kolonialgeschichte. Mittlerweile hat ein postkolonialer Diskurs auch Einzug in die breitere Öffentlichkeit gefunden. Vielleicht erinnert ihr euch an Diskussionen um Straßennamen wie die Mohrenstraße, die Klagen der Herero und Nama aus Namibia oder den Streit um Rückgaben von Ausstellungsstücken an die Länder, aus denen sie entwendet wurden. Dies sind Themen, die es zumindest kurzzeitig auch in die Nachrichten geschafft haben, die von einer breiteren Masse konsumiert werden.
In Deutschland wurden in den letzten Jahren häufig Straßennamen, Orte oder Denkmäler umbenannt, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Verantwortung für die Kolonialvergangenheit übernommen werden muss. Dafür gibt es auch unterschiedliche Vereine und Initiativen, die sich dafür einsetzen. In Deutschland sind das zum Beispiel Deutschland Postkolonial, freiburgpostkolonial.de oder Berlin Postkolonial.
Genau, und das war auch schon unsere kleine Einführung zu dem Thema. Jetzt sprechen wir mit Dr. Anna-Maria Brandstätter, die uns Experteneinblicke in dieses große und komplexe Thema geben kann. Hallo Frau Brandstätter, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, um heute mit uns zu sprechen. Erzählen Sie uns doch gerne erst einmal von Ihrer Arbeit am Institut für Ethnologie und Afrikastudien an der Uni Mainz. Was sind denn Ihre Forschungsschwerpunkte?
Hallo Frau Herber, hallo Frau Cordes. Schön, dass ich heute mit Ihnen sprechen darf. Mein Name ist Anne Brandstätter. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Ethnologie und Afrikastudien und habe verschiedene Hüte auf als Mitarbeiterin. Ein Hut ist der Studienmanagerin, da sage ich jetzt nichts dazu. Ich unterrichte auch und ich bin, und das finde ich jetzt auch ganz besonders spannend, Kuratorin der ethnografischen Studiensammlung. Meine Forschungsschwerpunkte, die sich auch in der Lehre zum Teil widerspiegeln, sind politische Ethnologie, Ethnologie der sozialen Beziehungen und dann das ganz breite Feld Geschichte der ethnologischen oder ethnografischen Sammlungen, Wissensproduktion und Wissensgeschichte und dazu in darüber hinaus eben auch koloniale Verflechtungsgeschichte und Globalgeschichte. Ich selbst habe in verschiedenen Ländern geforscht, unter anderem in der Demokratischen Republik Kongo, als ich dort Ende der 80er Jahre geforscht habe, auch zu einem Thema, das sich mit Kolonialismus beschäftigte, nämlich über einen langen Zeitraum von 100 Jahren die lokale Geschichte mir anzuschauen. Dieses Land hieß damals noch Zaire und hat sich dann eben später in Demokratische Republik Kongo umbenannt. Seit Anfang der 2000er Jahre bin ich intensiv auch mit dem rheinland-pfälzischen Partnerland Ruanda befasst. Ich arbeite dort zu oder beschäftige mich dort unter anderem mit Formen des Erinnerns und Vergessen, nicht nur an den Völkermord gegen die Tutsi, sondern auch an die Geschichte des Landes ganz allgemein. Ich war auch mal ganz kurz in Südäthiopien in einem Forschungsprojekt. Und interessant ist, das habe ich mir dann so im Nachhinein auch nochmal festgestellt, bei allen diesen Forschungsprojekten ging es eben auch immer um diese Frage der Wechselbeziehung zwischen Europa und Afrika oder zwischen den jeweiligen auch Gesellschaften.
In der Einführung, die Rebecca und ich zu Beginn der Folge ja geben, haben wir gehört, was Postkolonialismus bedeutet und was die Postcolonial Studies so im Groben beinhalten. Wie würden Sie denn als Expertin so in Ihren eigenen Worten Postkolonialismus zusammenfassen?
Postkolonialismus hat, so wie ich das jetzt auch verstehe, hat letztlich so erstmal zwei Richtungen. Einmal geht es wirklich um ein zeitliches Danach, also welche gesellschaftlichen, politischen, ganz allgemein historischen Prozesse sind abgelaufen und laufen und passieren auch weiter noch nach dem formalen Ende der Kolonialherrschaft. Das in zum Beispiel in vielen afrikanischen Ländern um 1960 endete, in anderen Teilen der Welt auch ein bisschen früher, aber es gab auch afrikanische Länder, die die Kolonialherrschaft länger andauerte. Also es gibt so ein formales Danach, aber was mindestens genauso wichtig ist und vielleicht momentan auch viel stärker noch im Vordergrund steht, ist ein ideengeschichtliches Danach. Also die Frage danach, was an Ideen, an Vorstellungen, an direkten Spuren, gesellschaftlichen Spuren, seien es ökonomische, soziale Spuren in den jeweiligen Ländern, und damit ist eben nicht nur die Nachfolgestaaten der Kolonialstaaten gemeint, sondern eben auch ganz explizit die sogenannten Nachfolgestaaten der damaligen Metropolen. Und wie lassen sich diese Spuren aufzeigen und welche Bedeutung haben sie für den Alltag in den jeweiligen Gesellschaften? Und ich glaube, noch ein wichtiger Aspekt, der auch dazu kommt, Postkolonialismus in diesem ganz allgemeinen, Postkolonialismus in einem breiteren Verständnis meint auch oder schließt auch postkoloniale Aktionen und Aktivitäten mit ein. Das heißt, nicht nur das Beforschen von Spuren, kolonialen Spuren in der Jetztzeit in den jeweiligen Gesellschaften, sondern auch die Frage danach, welche Herausforderungen sind es für uns, um diese Spuren zu überwinden, weil sie ja diese Spuren auch immer auf Ungleichheit, Annahmen über Unter- und Überordnungen basieren und so weiter.
Mhm. Und wie fließt das Verständnis, das Sie von Postkolonialismus persönlich haben und einfach generell Postkolonialismus in Ihre Forschung denn konkret ein?
In meiner Forschung zeigt sich das, und jetzt komme ich nochmal darauf zurück, auf eine meiner Tätigkeiten, nämlich als Kuratorin der Ethnographischen Studiensammlung. In meiner Forschung zeigt sich das unter anderem, oder ich lasse das einfließen in meine Forschung, indem ich mich mit der Geschichte der Ethnographischen Studiensammlung allgemein, aber auch mit einzelnen Beständen in dieser Studiensammlung befasse, die aus einem kolonialen Kontext sind und mir auch explizit diese Bestände anschaue und nicht nur nach der Herkunft dieser Bestände forsche oder suche, sondern auch dann nachfrage, wie gehen wir denn dann mit weiter um, wenn wir diese Herkunft herausgefunden haben? Was bedeutet das eigentlich für Sammlungen mit kolonialen Beständen? Das betrifft vor allen Dingen eben ethnologische Museen, aber es gibt auch naturkundliche Museen, anthropologische Sammlungen. Was bedeutet das, dass wir Sammlungen haben, die eben zu einem Großteil oder zu einem nicht unerheblichen Teil Bestände haben, die in der Kolonialzeit in kolonialen Gewaltkontexten erworben wurden? Was heißt das für unsere Sammlungen überhaupt und wie gehen wir dann damit um? Da gehören alle diese Fragen der Rückgabe dazu, des Transparentmachens, der Daten, der Informationen und so weiter.
Sie haben ja jetzt die ethnografische Sammlung schon angesprochen und auch ethnografische Museen so generell. Was würden Sie denn sagen, inwiefern können ethnografische Museen Beispiele für postkoloniale Orte sein?
Das ist eine gute Frage. Postkoloniale Orte. Das ist ja ein Begriff, der erstmal sagt, ja, okay, das ist ein Ort, aber ich fasse es mal auch als übertragen auf. Also postkoloniale Orte. Mir würde besser gefallen, postkoloniale Debattenräume oder Räume des Austauschs, so postkoloniale Austauschräume, können bei uns in Deutschland, also wir müssen auch immer unterscheiden, über welchen gesellschaftlichen Kontext wir sprechen. Ich spreche jetzt mal über Deutschland. Die können bei uns in Deutschland so aussehen, in denen das beispielsweise, was ja auch passiert, Menschen aus den Herkunftsregionen, aus den Herkunftsländern der Objekte, also der kolonialen Bestände mit ganz explizit und gleichberechtigt und gleichwertig mit in die Beforschung dieser Bestände eingebunden werden, damit auch Kontrolle über den Zugang zu diesen Beständen abgegeben wird und letztlich auch mit den Menschen gemeinsam beziehungsweise sogar unter Federführung der Expertinnen aus den jeweiligen Ländern auch entwickelt wird, wie damit umzugehen ist. Das ist eine Möglichkeit, also das ist direkt so an den Objekten. Eine andere Möglichkeit wäre, solche Diskussions- und Debattenräume zu öffnen oder herzustellen, in denen wirklich ganz konkret immer wieder Leute ganz verschiedenen Hintergründen aus den verschiedenen Diasporen in Deutschland eingeladen werden, sich mit beispielsweise Sammlungen auseinanderzusetzen, sich mit kolonialen Spuren, dem kolonialen Erbe überhaupt auseinanderzusetzen. Also Forschungsprojekte auch anzustoßen, die explizit solche Erfahrungen mit einbringen und Menschen mit diasporischen Erfahrungen auch mit einbinden, wäre eine Möglichkeit. Also ich könnte mir jetzt noch ganz viele vorstellen, aber so als zwei Beispiele.
Und wie üblich ist es denn, dass eine Zusammenarbeit stattfindet zwischen den Museen in Deutschland und den Herkunftsländern? Also ist das was, was wirklich in der Praxis viel gemacht wird, oder sehen Sie da noch Potenzial, dass das weitergemacht werden muss und dass es noch fehlt?
Ah ja, ich sehe auf jeden Fall Potenzial. Nee, das ist eine Frage, erstmal auch zu schauen, wann hat das eigentlich so richtig an Fahrt aufgenommen? Und da kann man wirklich feststellen, dass vielleicht in den letzten 20 Jahren die Debatte und auch die ganzen Kooperationen sich wirklich vermehrt entwickelt haben. Nicht, dass es das vorher nicht auch schon gab, aber diese Kooperationen waren vorher oft auch anlassbezogen, also immer auch oft in Bezug auf eine bestimmte Ausstellung, ne? So zum Beispiel, was Museen gemacht haben. Die heutigen Kooperationen, die laufen, sind vor allem systematische Kooperationen. Das heißt, es wird auch systematisch der Bestand in den Blick genommen, wobei es nicht unbedingt darum geht, jedes einzelne Objekt zu beforschen, sondern vielleicht auch ganze Objektbestände zu beforschen und aber systematisch zu beforschen und nicht darauf zu warten oder nicht zu sagen, okay, wir haben jetzt diese Ausstellung und wir müssen uns dafür jetzt auch die Geschichte des Objekts anschauen. So, also das ist vielleicht auch das Neue an dieser Art von Forschung. Das finde ich auch ganz wichtig, das nochmal so im Kopf zu behalten. Und klar können wir uns alle an den Museen viel mehr Kooperation vorstellen. Ob ich das irgendwie prozentual irgendwie festmachen kann, solche Kooperationen. Aber mir fallen so ganz spontan einige Beispiele ein, die auch gar nicht so vielleicht so breit in den Medien diskutiert werden. Zum Beispiel am Ethnologischen Museum in Berlin gibt es eine Kooperation mit einer Gruppe, die auf Deutsch heißen die Umaha. Ich glaube, in ihrer eigenen Sprache spricht sich der Name auch anders aus. Eine Kooperation mit Vertreterinnen von dieser Gesellschaft und dem Ethnologischen Museum in Berlin. Derjenige, der das als Kurator dort betreut, ist Ilja Labischinski. Und die beforschen zusammen eine Sammlung, die um 1900 angelegt wurde von einem Menschen, von einem Vertreter aus dieser Gemeinschaft und für das Berliner Museum angelegt wurde. Und die forschen eben jetzt zusammen an dieser Sammlung und bereiten auch einen Ausstellungsbereich für das zukünftige Humboldt-Forum zusammen vor. Also wirklich eine gemeinschaftliche, eine kooperative Forschung. Das Berliner Ethnologische Museum hat noch eine ganze Reihe weiterer solcher kooperativer Forschungen. Die gibt es aber auch gibt es auch zurzeit noch am Museum 5 Kontinente in München. Da gibt es eine ganze Reihe von Forschungsprojekten, ein älteres Projekt, das sich mit einer Samoa-Sammlung befasste und bei der es also mit die Kuratorin eben mit den Menschen aus Samoa einen ganz neuen Blick überhaupt auf diese Sammlung entwickelt hat, also diese Objekte und die Geschichte dieser Objekte auch wieder in die Familien nach Samoa zurückgebracht hat, was eigentlich auch sehr schön zeigt, dass es eben nicht darum geht, dass wir jetzt ein bisschen mehr über unsere Objekte wissen, sondern dass wir Geschichten, die verborgen sind, aufdecken und dann eben mit den Menschen auch teilen und diese Geschichten auch für die Menschen zurückbringen.
Sie haben ja jetzt über die Positivbeispiele gesprochen, aber die gerade so in der Debatte um ethnologische Museen oder Sammlungen gibt es ja auch immer wieder Kritik irgendwie oder wird immer wieder Kritik laut. Können Sie vielleicht kurz zusammenfassen, was es da so die Hauptkritik ist, die immer mal wieder aufkommt und vielleicht auch inwiefern die, ja, umgesetzt, angewendet wird, auch mit Bezug auf die Positivbeispiele, die Sie ja jetzt schon genannt haben.
Es gibt verschiedene Aspekte bei dieser Kritik. Eine wichtige Kritik ist, und die ist ganz berechtigt, finde ich auch, ist diese Frage, wie können eigentlich Menschen aus den Herkunftsgesellschaften wissen, was überhaupt in diesen Museen ist? Wie können sie ganz einfach auch Kontakt herstellen? Wer kann eigentlich ihr Ansprechpartner oder ihre Ansprechpartnerin sein? Wie kann das ablaufen? Welche Verfahren kann das geben? Und Sie müssen sich nur vorstellen, das ist irgendeine Gesellschaft irgendwo auf der Welt, die jetzt irgendwie rausfinden möchte, ob Objekte von ihren Vorfahren in Berlin, in Leipzig, in München, ich weiß nicht wo, liegen. Was machen die denn eigentlich? Also es ist schon erstmal wirklich ein unglaublicher Aufwand. Es gibt also eine ganz große Hürde. Und das ist richtig eine Kritik. Das war auch einer der Gründe, warum wir zwei Wochen jetzt ein nachhaltiges Netzwerk zur Beforschung und dann dieser kolonialen Bestände auch geschaffen haben, wir eine ganze Reihe von Provenienzforscherinnen, um über einen zentralen Zugang auch so diese Transparenz zu ermöglichen. Das ist so eine Kritik und sicher eine der wichtigsten Kritiken. Die andere Kritik bezieht sich immer darauf, dass eben viele Objekte, die die Menschen in den ehemaligen oder in den Herkunftsländern und herkunftsgemeint Gesellschaften wichtig sind, in europäischen Museen liegen und dort verwahrt werden und für die Menschen auch oft nicht abzusehen ist, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, dass wir die in einen anderen Kontext zurückbringen, sei es nun Museumskontext oder in der Tat auch in einen neuen Nutzungskontext. Das muss ja nicht immer bedeuten, dass ein Objekt, wenn es zurückgegeben wird, oder Objekte, wenn sie zurückgegeben werden, von einem Museum ins andere Museum gehen, sondern könnten ja auch anders verwendet werden oder anders als in Museen zu sehen sein oder zugänglich sein. Also das ist die ganze Debatte der Restitution und der Unklarheiten über diese Restitution, vor allen Dingen aus Blick der Herkunftsgesellschaften, ist wirklich eine ganz große Kritik und ich finde auch völlig berechtigt. Also da müssen sich Museen und Sammlungen insgesamt auch viel, viel mehr bewegen, weil Restitution eben nicht das Ende, sondern der Anfang von neuen Beziehungen sind, wie das mein Kollege Michael Pickering vom National Museum of Australia mit seiner langen Erfahrung so deutlich gesagt hat.
Ja, Sie haben jetzt gerade zwei Begriffe genannt, die unseren HörerInnen vielleicht nicht ganz vertraut sind, nämlich Restitution und Provenienzforschung. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat.
Ja, gerne. Bei Restitution geht es, man könnte es auch einfach als Rückgabe bezeichnen, und das hat sich dieser Begriff Restitution eingebürgert, also die Rückgabe von Kulturgütern. Das kennen die meisten ohnehin aus dem Kontext von NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut, also NS-Raubgut. Da gibt es, daher kommt ja auch ein wichtiger Impuls für die Rückgabe von Restitution von kolonialen Gütern. Es gibt noch einen zweiten Begriff, den führe ich jetzt auch mal ein, nämlich Repatriierung. Repatriierung hat sich zumindest im deutschen Sprachgebrauch für die Rückgabe von sterblichen Überresten, von menschlichen von Überresten, von Human Remains auch eingebürgert, um im Unterschied zu jetzt materiellen Gütern, die auch irgendwie ganz besonders sein können, aber eben keine Menschen sind oder keine Ahnen sind in der Vorstellung der Herkunftsgesellschaften. Da geht es wirklich um ein Zurückbringen und ein Heimbringen der Verstorbenen, der Ahnen, der Vorfahren. Und da gibt es so eine Überlegung, das auch begrifflich zu unterscheiden. Provenienz heißt auch erstmal Herkunft. Das ist ein Begriff, der ganz allgemein immer danach fragt, woher kommt das Objekt, was hat das Objekt für eine Geschichte. Eine ethnologische oder eine postkoloniale Provenienzforschung, und das finde ich auch nochmal ganz wichtig, das im Auge zu behalten oder im Blick zu behalten, interessiert sich nicht nur für das Objekt oder für Bestände, sobald sie irgendwie in einem kolonialen Entzugskontext in Sammlungen nach Europa oder sonst wo in die Welt gekommen sind, sondern auch für die Geschichte der Objekte davor. Ich erkläre gleich, warum. Und sie fragt eben danach, was ich vorhin schon mal gesagt habe, was machen wir eigentlich mit diesen Objekten? Was machen wir denn jetzt mit unserem Ergebnis? Was machen wir mit unserer, wenn wir wissen, wo die Objekte hergekommen sind und was sie für eine Geschichte eventuell auch zwischen den Deutschen oder zwischen den Sammlungen und den Museen hinter sich haben. Und dieses, warum es mir so wichtig ist, auch bei ethnologischer Provenienzforschung nochmal darauf hinzuweisen, dass die Objekte auch eine Geschichte haben, bevor sie in einen kolonialen Kontext geraten sind. Warum ist mir das so wichtig? Wir laufen Gefahr, wenn wir uns nur immer diesen kolonialen Kontext anschauen, was ich wirklich wichtig halte, also nicht, dass ich da missverstanden werde. Wir laufen Gefahr, völlig zu vergessen, dass sowohl die Objekte, die Dinge, wie auch die Menschen vor der Kolonialzeit auch eine Geschichte hatten. Dass diese Kolonialzeit nicht ihre einzige Geschichte ist. Dass es zwar ein wichtiger Teil der Geschichte ist, aber nicht eben die gesamte Geschichte. Und wenn wir Autorität zurückgeben wollen oder einen anderen Begriff, der oft auch verwendet wird, kulturelle Souveränität, wenn wir darüber nachdenken, dann ist es eben auch wichtig, dieses davor in Blick zu nehmen. Und auch das gehört zu einer postkolonialen Provenienzforschung oder zu den Debatten in den postkolonialen Theorien dazu, nicht nur das Danach oder das Während in Blick zu nehmen, sondern auch das Davor.
Sie sind, wie Sie auch schon erzählt haben, Kuratorin der ethnografischen Studiensammlung an der Uni Mainz und die umfasst rund 2800 Objekte aus aller Welt. Und Sie haben auch schon gesagt, dass das Institut sehr verantwortungsvoll damit umgeht und eben nachforscht, woher kommt das, wieso wurde das, in welchem Kontext wurde das benutzt oder ausgestellt. Und Sie haben mir im Vorgespräch von einem Objekt aus Benin erzählt, das jetzt auch zurückgegeben werden soll, das in einem langen Prozess feststeckt, aber ein bisschen. Vielleicht können Sie uns erzählen, wie das abläuft und was da passiert.
Ja, es handelt sich um einen Gedenkkopf für einen Ober, für ein, was man mit König übersetzen könnte, aus dem Königreich Benin. Das Königreich Benin liegt im heutigen Nigeria. Ist also nicht zu verwechseln mit dem Staat Benin. Das Königreich Benin war über 4 Jahrhunderte bis Ende des 19. Jahrhunderts ein sehr einflussreiches und mächtiges Königreich im Südwesten Nigerias, war ein wichtiger Bündnispartner auch für Kolonialmächte im Versklavungshandel und so weiter. Also ein sehr mächtiges Königreich. Und es hat sich dort eine unglaublich beeindruckende Handwerks- und Kunst entwickelt. Handwerk ist schon fast wirklich zu schwach, also wirklich eine Kunst entwickelt, unter anderem Objekte in Bronze, in Messing, was als Bronze bezeichnet wird, zu gießen. Und die Könige haben immer unter anderem zu Ehren ihrer verstorbenen Vorgänger Altäre errichtet. Das hat auch was miteinander der geschichtlichen Verordnung zu tun und einen Gedenkkopf für jeweils den verstorbenen Vorgänger, für die verstorbenen Vorgänger errichten lassen. So, und dieses Königreich Benin wurde 1897 angegriffen. Es wurde also die britische Kolonialmacht, die dort ihren Einfluss ausbreiten wollte und durchsetzen wollte, hat das Königreich angegriffen, einen Krieg geführt gegen das Königreich. Und lange Rede, kurzer Sinn, alles mitgenommen, was dort irgendwie im Königshof zu finden war, den König ins Exil geschickt, das unabhängige Königreich damit auch, dem unabhängigen Königreich damit auch ein Ende bereitet. Die Objekte, die geraubt wurden im Umfeld und während des Kriegs und dann auch in den Monaten kurz nach dem Krieg, der Krieg dauerte ja auch noch eine Weile bis ungefähr in den, also etwa 7 Monate weiter, bis er endgültig zumindest erstmal beendet war. Diese Objekte sind in alle Welt gelangt, vor allen Dingen nach Großbritannien, aber ganz viele auch nach Deutschland. Und es gab einen Konsul, einen deutschen Konsul vor Ort in Lagos, der ganz fleißig Objekte dann direkt vor Ort aufgekauft hat. Also Lagos auch eine Stadt, damals eine sehr große Stadt und heute auch damals schon eine sehr große Stadt, aufgekauft hat, nach Deutschland gebracht hat und von diesen 80 Objekten, so gehe ich heute davon aus, ist einen der Gedenkkopf, der sich heute in der Mainzer Studiensammlung befindet, ist aus dieser Sammlung des deutschen Konsuls aus Lagos. Und jetzt ist es ganz klar, das ist in einem Kriegskontext, in einem Gewaltkontext, ist dieses Objekt disloziert worden, also enteignet worden, geraubt worden. Dislokation oder Translokation ist auch wieder so ein Begriff, der da oft verwendet wird, weil Erwerben schon so unverfänglich klingt. Also man muss immer, ne, was heißt eigentlich, ein Objekt wird erworben? Und wie geht es jetzt weiter? Ich bin jetzt gerade im Gespräch mit VertreterInnen aus oder mit einem Vertreter aus Benin City in Nigeria. Das Ministerium für Wissenschaft, das MWWK, das Ministerium in Rheinland-Pfalz, das für diese Rückgabe auch zuständig ist. Dem habe ich eine Empfehlung ausgesprochen, das Objekt zurückzugeben. Und jetzt müssen wir schauen, wie dieser Prozess weitergeht.
Sie haben jetzt gerade schon gesagt, wie die Uni Mainz damit umgeht. Und auch sind Sie vorher schon darauf eingegangen, wie generell so die Debatte sich verändert hat oder wie diese Debatte auch mittlerweile geführt wird. Was müsste denn vielleicht aus Ihrer persönlichen, aber auch aus einer wissenschaftlichen Sicht, Ihrer Meinung nach in Deutschland generell noch passieren, um noch verantwortungsvoller und noch bewusster mit der eigenen Kolonialgeschichte umzugehen?
Also ein Aspekt ist sicher, dass nochmal auch stärker Thema in der Gesellschaft überhaupt, zu einem stärkeren Thema in der Gesellschaft überhaupt zu machen. Und wo ist der Ort, an dem sowas immer wieder aufgegriffen wird? Das sind Schulen und damit auch Schulbücher. Ich glaube, da gibt es sicher einen Bedarf. Und wenn ich das auch richtig verstanden habe, gibt es da auch inzwischen also konstruktive Überlegungen, das zu verändern, also da wirklich dem Abhilfe zu schaffen und das Thema koloniale Vergangenheit, aber auch koloniale Gegenwart, wenn man so möchte, postkoloniale Gegenwart, deutlicher in die Schulbücher aufzunehmen, dass es nicht nur einfach eine Marginalie ist, die von 1884 bis 1916 oder 1918 dauerte, sondern dass es ja davor Kolonialfantasien gab, danach den Kolonialrevisionismus und mannigfaltige Spuren eben in unserer heutigen Gesellschaft zu finden sind. Das, also das wirklich in den Schulen zu thematisieren, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also in Gesellschaft zu tragen, und Schulen sind da ein wichtiger Ort, sowohl Unterricht als auch Schulbücher. Und ich glaube, wir müssen als Museen, die Museen selbst, müssen noch viel deutlicher in die Öffentlichkeit gehen. Und das machen sie auch in den letzten Jahren. In Stuttgart ist gerade eine Ausstellung eröffnet worden, die man leider zurzeit nicht sehen kann, über das Lindenmuseum, also ne, ein Völkerkundemuseum in Stuttgart, und das koloniale Erbe in Baden-Württemberg, also Kolonialismus, koloniales Erbe in Baden-Württemberg. Die Dauerausstellung des Lindenmuseums, Wo ist Afrika?, die seit März 2019 dort zu sehen ist, hat auch einen ganz großen Teil, ne, sich mit dem kolonialen Erbe der Sammlung zu befassen. Es gab auch 2016, 17 größere Ausstellungen zum Thema deutscher Kolonialismus im Deutschen Historischen Museum Berlin oder auch in verschiedenen anderen Museen. Ich glaube, das ist eine weitere Möglichkeit, also wirklich explizit und ganz das zu einem Thema zu machen in Ausstellungen. Und ich glaube, eine andere Möglichkeit wäre auch einfach immer die Diversität in den Museen selbst, in den Museen selbst zu erhöhen und zu erweitern, also überhaupt Diversität herzustellen, zu erweitern, würde ja heißen, dass es schon ganz viel Diversität gibt. Also ich glaube, das ist ja auch eine Frage des Umgehens mit dem kolonialen Erbe. Wer spricht eigentlich für wen und welche Stimmen werden gehört in Ausstellungen? Wie werden Objekte, Sammlungen gedeutet? Dazu gehört eben die Zusammenarbeit mit Herkunftsgesellschaften und den Ländern und Expertinnen aus den Herkunftsgesellschaften eben, aber auch, was ich vorhin schon mal gesagt habe, Menschen mit diasporischen Erfahrungen in Deutschland selbst. Das sind so drei Möglichkeiten.
Mhm. Ja, besonders die Möglichkeit mit der Schule finde ich sehr nachvollziehbar, weil bei uns im Lehrplan war Kolonialismus und Postkolonialismus sowieso noch sehr, also eine sehr kleine Randnotiz eigentlich nur. Und deswegen sehe ich da auf jeden Fall auch Potenzial. Und vielleicht haben wir jetzt als Frage zum Abschluss noch eine etwas philosophischere Frage. Was denken Sie, kann man die Vergangenheit wieder gut machen?
Nein, es geht nicht um Wiedergutmachung, sondern es geht darum, diese Vergangenheit wirklich in ihrer Art, wie sie gewaltförmig auch war, wie sie auch an Gewalt ausgeübt hat, jetzt wirklich speziell auf die Kolonialzeit bezogen, die auch anzunehmen und sagen, das ist auch Teil der Vergangenheit. Also das ist eher auch vielleicht, ob es philosophisch ist, weiß ich nicht, aber eben nicht aus dem, was vergangen ist, sich so die Rosinen rauspicken zu sagen, na, wir sind stolz auf, ich weiß nicht was, auf Goethe und auf Schiller. Und den Rest, den beschweigen wir so ein bisschen. Nein, diese Vergangenheit muss angenommen werden, genauso wie die Vergangenheit des NS-Regimes, die Vorgeschichte auch dazu und die Nachgeschichte angenommen wurde. Und ich glaube, da gibt es inzwischen doch wirklich einen breiteren Konsens, selbst wenn es immer wieder Leute gibt, die das alles bestreiten und hinterfragen und am liebsten davon gar nichts mehr hören wollen, einen breiteren Konsens dazu. Und darum geht es. Es geht darum, Vergangenheit anzunehmen und zu überlegen, wie tatsächlich vielleicht eine gerechte Gesellschaft, eine anständige Gesellschaft, eine Gesellschaft, die die Vielfalt auch von Erfahrungen respektvoll aufgreift, wie sowas entstehen und entwickelt werden kann. Das Wiedergutmachung halte ich, vielleicht kann man Wiedergutmachung über oder Reparationszahlungen leisten, kann auch Objekte zurückgeben, aber viel, also jetzt so an eine Zukunft gedacht, denke ich, dass es wichtig ist, auch eine Zukunft zu entwickeln, ohne dabei zu sagen, ja, wir teilen alle eine gemeinsame Geschichte. Die Vergangenheit können wir schon teilen, aber die Erfahrungen, die wir in dieser Vergangenheit gemacht haben, sind eben auch ganz unterschiedlich. Und diese Erfahrungen müssen irgendwie noch viel stärker Gehör finden. Das können eben auch ganz unterschiedliche Erfahrungen sein, weil wir eben wissen, dass Kolonialismus auch nicht gleich Kolonialismus war und die Erfahrungen von Männern und Frauen andere waren und von Jungen und Alten andere waren und von Menschen in der Stadt und auf dem Land andere waren, sowohl hier in den Metropolen, in den sogenannten Metropolen, wie auch in den Ländern, in den ehemaligen kolonisierten Ländern der Welt.
Ja, damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angelangt. Vielen Dank, Frau Dr. Brandstätter, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit uns über Ihre Forschung, über die Uni und über Postkolonialismus generell zu sprechen. Und danke an alle fürs Zuhören. Wie immer gilt, wenn ihr Feedback oder Fragen für uns habt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns eine Mail schreibt an podcast@massifunde.de und schaut auch gerne auf der Instagram-Seite von Massifunde vorbei. Da werdet ihr regelmäßig über die Veröffentlichung und auch die Themen unserer Folgen auf dem Laufenden gehalten.
Vielen Dank auch von meiner Seite, dass Sie mich zu diesem Gespräch eingeladen haben. Dankeschön.